Geschwister. Gar gucken, ob ich noch alle kenne, aber es sind, glaube ich, eine Reihe neue Gesichter hier unter uns. Oder die ich nicht kenne. Jedenfalls, wir waren jetzt da oben auf dem Rührberg, glaube ich, nicht? Am Wochenende. Und hatten eine gute Zeit der Gemeinschaft. Und ich bin aus Hessen gekommen, aus der Nähe von Kassel. Und habe hier auf dem Rührberg meine Frau getroffen. Also wir kennen uns schon seit über 30 Jahren, aber sie war in der Schweiz und hier haben wir uns getroffen. Und sind Gott dankbar für die Dinge, die er uns in den letzten Monaten, die er uns geführt hat und geholfen hat. Wir waren viel unterwegs. Darüber will ich nicht viel reden, sondern gleich zur Sache kommen heute Morgen, denn wir sind ja hier, weil wir von Christus hören wollen, von dem Wort Gottes, was er uns zu sagen hat. Ich bin sicher, du hast auch eine große oder lange Geschichte zu erzählen über dein Leben. Heute wollen wir von einem Mann hören, der vor langer, langer Zeit gelebt hat. Da müssen wir weit zurückgehen in die Frühzeit, in die Urzeit der Menschheit. Und dazu schlagen wir auf Hebräer Kapitel 11 und lesen die ersten vier Verse. Denn in diesen Versen begegnen wir oder hören wir von einem Mann, der uns viele Rätsel aufgibt. Und wir wollen versuchen, heute Morgen dem nachzugehen. Bevor wir lesen, möchte ich noch zusammen mit uns beten, dass Gott uns segnet. Ich danke dir, himmlischer Vater, dass du uns heute hier zusammengeführt hast, aus allen möglichen Richtungen. Wir sind losgefahren, du hast uns hierher geführt und wir bitten, dass du auf deine wunderbare Art und Weise durch dein Wort zu uns sprichst. Denn wir brauchen dich, wir brauchen es, dass du zu uns sprichst, deine Stimme zu hören und sie im Gewissen, in unserem Herzen wahrzunehmen. So möchtest du uns stärken, jeden Einzelnen, hier heute Morgen, in unserem Glauben an den Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese Hebräer Kapitel 11. Wer eine Bibel hat, kann mitlesen. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht dessen, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In solchem Glauben haben die Alten Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort gemacht ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer gebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst für seine Gaben Zeugnis gab. Und durch den Glauben redet er noch, wiewohl er gestorben ist. Naja, wir stellen die erste Frage, die sich uns stellt heute, wenn man das liest. Wie redet Abel eigentlich zu uns? Denn hier steht in Vers 4, dass Abel zu uns spricht. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst für seine Gaben Zeugnis gab. Und durch den Glauben redet er noch, wiewohl er gestorben ist. Wie kann er reden, wenn er gestorben ist? Naja, gut, wir haben viele Beispiele im Alten und im Neuen Testament von Männern, die gestorben sind. Und sie reden heute noch zu uns. Dadurch, dass das aufgeschrieben wurde, was sie geweissagt haben und gepredigt haben, und wir können es lesen. Und es ist so ähnlich, als würden sie vor uns stehen und auch heute noch zu uns sprechen. So lesen wir die Bibel in der Gemeinde Jesu. Es ist, als würden wir die Stimme derer hören, auf dessen Grundlage die Gemeinde gebaut ist. Aber wie ist es mit Abel? Er ist gestorben, naja, und was hat er gepredigt? Das wissen wir nicht. Es ist nicht ein einziges Wort von Abel jemals überliefert worden. Du kannst schauen im Alten Testament, du wirst es nicht finden. Wie kann Abel also zu uns reden, wenn er a. gestorben ist und b. nichts von ihm überliefert worden ist? Da kommt noch hinzu, dass in Lukas Kapitel 11, Vers 50, sagt unser Herr Jesus Folgendes. Oder Vers 49 fangen wir an, darum spricht die Weisheit Gottes, ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden, sagt Gott, und deren etliche werden sie töten und verfolgen, auf das gefordert werde von diesem Geschlecht, dass das Blut aller Propheten, das vergossen ist, seit der Welt grundgelegt ist. Und dann sagt er, von Abels Blut an, bis auf das Blut des Zacharias, der umkam zwischen dem Altar und dem Tempel. Ja, ich sage euch, es wird gefordert werden von diesem Geschlecht. Jesus klagte an, dass das religiöse Volk Israel seine eigenen Propheten umgebracht hat. Und er beginnt mit dem ersten und sagt, das war Abel. Seit Grundlegung der Welt, sagt er, läuft etwas ab in unserer Menschheitsgeschichte. Gott auf der einen Seite versucht oder will seinen Willen offenbaren, will uns helfen. Dazu sendet er die Propheten. Und was machen wir? Wir bringen sie um, weil wir die Botschaft nicht ertragen können. Da kann man sich die Frage stellen, was ist in uns Menschen, dass so ein Widerstand gegen Gottes Wort uns zu solchen Taten drängen lässt? Und dann sagte, der Erste war Abel. Und so hat die Kirche immer Abel als ersten Märtyrer gesehen. Und wenn er ein Prophet war, naja, dann wäre es gut, wenn wir wüssten, was er gesagt hat. Und wir stellen wieder die Frage, wie kann er zu uns reden? Wie kann er unser Prophet sein, wenn wir seine Worte nicht vernehmen können, wenn wir es nicht einmal lesen können? Unser Briefstelle in Hebräer Kapitel 11, da betont er redet, das ist die Gegenwartsform, er redet heute noch, wiewohl er gestorben ist. Der Hebräerbriefschreiber will also feststellen, dieser Prophet, der erste Märtyrer, der hat irgendwie gesprochen auf derlei Art und Weise, dass wir heute noch diese Stimme von ihm hören. Etwas muss Abel uns mitteilen wollen, das so wichtig ist, auch wenn es nicht aufgeschrieben wurde, wir es nicht übersehen oder überhören sollen. Es soll in das Stammbuch der Gemeinde Jesu geschrieben werden und wir dürfen es nicht übersehen. Deshalb redet er heute noch. Naja, über was soll denn der Abel mit uns reden? Was hätte er denn mit über uns reden wollen? Fragen wir uns. Naja, gehen wir mal ins erste Buch Mose und lesen einmal ganz kurz die Geschichte von Abel, von Kain und Abel. In Kapitel 4, Adam erkannte sein Weib Eva, sie wurde schwanger, gebar den Kain und sie sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber ein Ackermann. Und es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Und da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Warum senkst du deinen Blick? Ist nicht so? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm oder glaubst du nicht, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie ihr Verlangen. du aber sollst über sie herrschen. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und er schlug ihn tot. Danach sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Tja, was möchte oder will Abel uns sagen? Wie redet er mit uns? Gehen wir nochmal zurück zu unserer Stelle in Hebräer Kapitel 11. Und der Textzusammenhang, der soll uns helfen. Denn wir haben ja es gelesen am Anfang, es geht um den Glauben. Und er fängt an in Kapitel 1 und er versucht oder er definiert für uns, was biblischer Glaube eigentlich bedeutet. Und um es kurz zu fassen, der Glaube laut der Bibel, laut Hebräer 11, ist nicht eine abstrakte Idee, zum Beispiel, ich glaube an ein übernatürliches Wesen oder so etwas. Es ist nicht auch eine unklare Vorstellung über die Zukunft, da ich glaube, dass morgen die Sonne scheint, wie wir halt so unser Verständnis von Glaube ist. Sondern er sagt, Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Überzeugtsein oder ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Warum, ist die Frage, betont er, dass der Glaube sich auf diese Dinge bezieht, das, was man hofft und das, was man nicht sieht. Der Glaube hat mit unsichtbaren Dingen zu tun, weil es mit Gott zu tun hat und Gott sieht man nicht. Warum nicht? Und die Bibel sagt uns, zwischen uns und Gott ist eine Mauer, die man nicht überwinden kann. Zwischen der natürlichen und der übernatürlichen Welt ist eine Mauer. Du kannst nicht von der einen Welt in die andere. Auch wenn viele Menschen das behaupten, und es gibt viele Bücher, du weißt es selbst, wo Menschen angeben, sie wären in der übernatürlichen Welt gewesen, hätten das und jenes erlebt. Die Bibel sagt uns, da geht niemand von der einen zur anderen Welt über. Von der sichtbaren in den unsichtbaren Bereich. Von Immanenz zur Transzendenz. Von dem Endlichen zum Unendlichen. Von unserer Dimension in die höhere Dimension ist eine Mauer. Und die Bibel nennt sie die Mauer der Sünde. Es ist wie ein Ereignishorizont. Das heißt, wir haben nicht die Sinne, wir haben nicht den Verstand, wir haben nicht die Möglichkeit, in diesen Bereich vorzustoßen. Wir können aus diesem Bereich nichts Gewisses sagen. Wir sind wie blind, wie taub, wenn es um göttliche Dinge geht. Da lebt Gott in einer Welt, sie ist uns nicht zugänglich. Gott hat dafür gesorgt, dass eine Mauer ist. Als Adam und Eva sündigten, wurden sie aus dem Garten Eden vertrieben und es gab kein Zurück mehr. Das Paradies ist verschlossen. Wir können nicht zurück. Und so sehr der Mensch sich sehnt und überlegt und sich anstrengt und alles Mögliche und Unmögliche unternimmt, um in diese Welt vorzudringen, er wird immer wieder verführt. Und endet am Ende immer dort, wo er schon immer war, bei sich selbst. Der Glaube ist mehr als nur intellektuelle Übereinstimmung mit den Dingen in der Bibel. Ja, ich glaube an Gott, ich bekenne ihn ja. So ein Kopfnicken. Ab Vers 3 in unserem Text hier, Hebräer 11, kommt mindestens 17 Mal, habe ich gezählt, durch den Glauben, durch den Glauben. Und er zählt auf Männer und Frauen als Beispiel, was der Glaube in Gottes Augen wirklich ist. Der Glaube heißt, ich habe Zugang, diese Männer und Frauen hatten einen Zugang zu Gott gefunden. Er hat ihr Leben in eine ganz andere Richtung gebracht. Glaube war für sie ihr ganzes Leben. Nicht nur das Wissen um einen Schöpfer, sondern ein Suchen nach der Erlösung. Ihr Leben war wie ein Pilgerweg nach Hause. Da wollten sie hin, zu Gott, zu dieser himmlischen Heimat. Etwas hatte sie in ihrem Herzen erfasst. und ihr ganzes Verhalten, ihr Leben, ihre Planung, all das wurde von ihrem Glauben an Gott bestimmt. Etwas ist in ihrem Leben passiert, das sie heraushob und veränderte und zu anderen Menschen machte, wie wir das normalerweise kennen. Die Bibel sagt, wenn Gott uns ruft, dann verändert uns unser Leben in einer Weise, die unerklärbar ist. Aus seiner Welt kommt Gott in unsere Welt. Nicht wir gehen in Gottes Welt. Die Richtung geht nicht. Aber dass Gott aus seiner Welt in meine Welt kommt, das hat er getan. Und den Graben, diese Mauer, nennen wir es den Graben der Sünde, der so tief ist, dass wir ihn nicht überwinden können. Die Bibel sagt, Gott hat diesen Graben überwunden und er ist zu uns gekommen. Naja, was spricht Abel? Ihr sagt hier, Abel spricht noch heute zu uns. Was er auch immer sagt, es muss mit dem Glauben zu tun haben. Denn darum geht es in diesem Kapitel. Und er ist ein Beispiel für den Glauben. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht. Und seine Botschaft muss also mit dem Glauben zu tun haben. Naja, dann fragen wir uns ja, was hat er denn über den Glauben zu sagen, der Abel? Von dem wir ja sonst nichts wissen. Was sagt ihr denn davon? Abel, sprich zu mir. Sag mir, was hast du mir zu berichten? Nun, wir haben gelesen, 1. Buch Mose, den Streit. So würden wir das modern sagen, oder? Da war der Kain und der Abel, zwei Söhne. Und sie haben einen Konflikt in der Familie. Dieser Konflikt eskaliert. Und tja, der Kain erschlägt seinen Bruder. Das wäre doch jetzt eine gute Gelegenheit. Könnte ich über Familientherapie sprechen? Oder über Konfliktbewältigung? Oder Konfliktmanagement? Holen wir doch die beiden Söhne auf die Couch und beleuchten ihre Seele. Ah, wir ahnen es schon. Kain war der erste Sohn. Er saugt an der Brust seiner Mutter. Dann kommt der nächste Sohn, der Abel, und er wird verdrängt, weil jetzt ist der jüngere Bruder da, für den Kain hat Eva keine Zeit. Kain wird bitter und böse auf seinen Bruder. Es entsteht Neid und eine Konkurrenz. Sehr klar, wie das ausgehen soll. Schade, dass Eva nicht bei uns Familientherapie machen könnte. Wir hätten ihr das raten können, wie man das so managt, wenn zwei Kinder aufeinander folgen. War das die Botschaft? Ist das, was Abel uns sagen will? Uns ist es sehr mit den zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun. Gott ist es, um die Beziehung mit ihm zu tun. Da geht es um viel mehr. Und ob die beiden sonst einen Konflikt hatten oder nicht, das sagt uns die Bibel nicht. Der Konflikt, um den es hier geht, der geht nicht um Kain und Abel, sondern es geht um einen Konflikt zwischen Kain und Gott. Und Abel steht dazwischen. Wir fragen Abel, fragen wir ihn doch, Abel, wenn wir könnten, natürlich. Abel, warum opferst du eigentlich? Wie kommst du auf diese Idee? Mose war ja noch lange nicht geboren, er kam viel, viel, viel später. Und das Gesetz durch Mose, wo das alles genau erklärt wird, wie man opfert, welche Leute die Priester sind und wie sie vorgehen müssen, das war viel, viel, viel später. In dieser Urzeit gab es diese Offenbarung nicht. Abel würde uns sagen, ich bin in Sünde geboren, meine Eltern wurden vertrieben aus dem Paradies und ich merke, wir spürten jeden Tag diesen Verlust, dass wir von Gott getrennt sind und ich suche Frieden mit Gott. Ich bin entfremdet von ihm, meine Sünde verurteilt mich unter dem Gericht Gottes. Und nun hat uns Gott einen Weg gezeigt, in der Uroffenbarung Gottes, schon bei Adam und auch bei seinen Söhnen, wie man zu Gott zurückkommen kann. Gott überlässt es nicht uns Menschen, dass wir rumfantasieren, wie wir zu Gott zurückkommen. Dass wir rumexperimentieren, ob das nun funktioniert oder nicht. Dann würden wir ja versuchen, aus unserer Welt in Gottes Welt zu kommen. Nicht nur, dass uns ein Ereignishorizont trennt, es trennt uns auch noch die Sünde. Das heißt, auch von dort her gibt es keinen Weg zurück, weil Gott heilig ist. Du kommst nicht hin. Und das galt für den Abel genauso wie für uns heute. Er kam nicht hin, aber Gott hat einen Ausweg gezeigt. Wie werde ich in Gottes Augen gerecht? Das war seine Frage. Eben mal die Sünde bewusst, seine Trennung von Gott, die unauflösbar schien. Und dann fragt sich Abel, wie alle Menschen des Alten und Neuen Testamentes und hoffentlich auch heute, wie werde ich vor Gott gerecht? Was muss ich tun, damit Gott mich annehmen kann? Was muss passieren, dass ein Weg frei wird, zurück zum Hause des Vaters? Ja, und Gott sagt es dem Menschen der Frühzeit, es gibt einen Weg, der sehr schmal, eine Pforte, die sehr eng. Wer hat dir das mal gesagt? War das nicht unser Herr Jesus? Sagt er nicht, wenige sind, die darauf gehen? Breit ist der Weg, der zur Verdammnis führt, und viele sind, die auf ihm wandeln. Das hat sich nie geändert. Das war von der ersten Tage an, von der Urzeit der Menschheit, bis heute ist das genauso geblieben. Und der enge und schmale Weg war für die Menschen im Alten Testament das Opfern von einem Lamm, von einem Tier. Das Blut musste vergossen werden an der Stelle dessen, der dieses Tier opfert. Das klingt für uns moderne Menschen wieder sehr fremd. Warum verlangt Gott so etwas? Die Tierschützer rufen, Hallihallo, was passiert hier? Das geht ja gar nicht. Uns ist das Wohl der Tiere ja viel wichtiger als das Wohl der Seele des Menschen. Wir kommen in Erklärungsbedürfnis, ne? Erklärungsnot. Gott in seiner Heiligkeit hat einen Weg gefunden, wie er uns vergeben kann und uns aufnehmen kann, zurücknehmen kann in die Gemeinschaft mit ihm und trotzdem ein gerechter Gott bleibt. Ein gerechter, heiliger Gott kann nicht einfach Sünde übersehen. Dann ist er doch nicht mehr gerecht. Er muss die Sünde bestrafen nach seiner Heiligkeit. Er hat keine Option, denn er ist heilig. Gott kann nicht zu dir sagen, ja, okay, du bist mir sympathisch, du tust mir leid, ich will dir helfen und jetzt mache ich beiden Augen zu und schau mal nicht darauf, dass du Sünden hast in deinem Leben, dass du rebelliert hast gegen Gott und dann lassen wir mal 3 Grade sein. Das kann Gott nicht. Er kann nicht. Er muss richten. Und er muss gerecht richten, jeden Menschen nach seinem Gesetz. Er hat keine Option. Das müssen wir irgendwann mal wahrnehmen, wie heilig und gerecht Gott ist. Und wenn er aber in seiner Liebe die Brücke zu uns schlägt und uns einen Weg zeigen will, dann hat er einen gefunden. Es muss jemand meine Schuld auf sich nehmen. Und die Strafe, die ich verdient habe, die muss ein anderer tragen, der an meiner Stelle stirbt. Und zeugnishaft vorbereitend, als Vorbild für das Evangelium, hat Gott im Alten Testament die Tieropfer eingeführt und gesagt, wer im Vertrauen darauf, dass einmal der Heiland kommen wird, das Lamm, das der Welt Sünde trägt, und im Vertrauen darauf dieses Tier vor mir opfert und das Blut vergießt an seiner Stelle, die Strafe, die er verdient hat, der findet Vergebung in Gottes Augen. Dort ist eine kleine Möglichkeit, ein schmaler Weg, wie wir zurückfinden zu Gott. Und das ist die Hoffnung, von der Hebräer 11 redet. Was ist Glaube? eine Gewissheit, eine feste Zuversicht auf dessen, was man hofft, auf das, was noch kommen wird, auf das, was man nicht sehen kann. Abel will zu Gott zurück. Er will Vergebung seiner Sünde. Und deshalb opfert er ein Tier, weil Gott es ihm gezeigt hat, wie muss man das tun. Das hat er nicht selber erdacht. Kein Mensch käme auf diese Idee. Immer in der Bibel, wenn es um das Heil geht, ist Gott sehr konkret und sehr genau und erklärt uns genau, wie das geht, wie man gehen muss, diesen Weg, dass man zurückfindet zum Herrn. Abel, noch einmal, warum opferst du ein Tier? Dann würde er sagen, ja, weil ich Gott glaubte. Gott hat es mir gezeigt. Er hat es mir anvertraut und ich glaube ihm. Ich glaube, dass der Weg über das Lamm mich retten wird. Und dass dieses Tier vor Gottes Augen als Ersatz für mich gilt, dass Gott das annimmt. In Hinblick auf den, der kommen soll, Jesus Christus, unseren Herrn. Abel glaubte Gott und deshalb opferte er ein Tier. Ja, was ist jetzt mit Kain, fragen wir uns. Was ist mit seinem Opfer? Warum hat Gott sein Opfer nicht angenommen? Frage, glaubte Kain an Gott? Ja. Suchte er das Wohlwollen Gottes? War er bereit, Opfer zu bringen, sich das etwas kosten zu lassen, seinen Glauben? Ja, der steht schon ziemlich gut da, nicht? Kain war gar nicht so schlecht. Der hatte sehr viel für sich zu sprechen. Und trotzdem wird er zum ersten Mörder und er schlägt seinen Bruder. Wie ist das möglich? Ist das ein Märchen? So schlecht sind wir Menschen doch nicht. Ich meine, Kain war ein religiöser Mensch. Er glaubte, er wollte Gottes Wohlwollen. Wie kommt er darauf, dass er seinen Bruder erschlägt? Ich weiß nicht, ob du das nachempfinden kannst, aber überrascht dich das nicht? Ist da nicht bei dir die Frage, das kann doch gar nicht sein, wir sind irgendwie fassungslos. Wir denken immer so, religiöse Menschen sind doch gute Menschen. Die wollen doch das Gute, wollen doch gut haben mit Gott und sind bereit, auch Opfer dafür zu bringen. Aber jetzt kommt eine weitere Frage an Kain. Gehorchte Kain Gott? Nein. Gott warnt, er spricht mit ihm. Er warnt ihn. Er redet in sein Gewissen hinein. Und Kain sagt was? Nee. Er glaubt doch, er ist religiös, er will ja zu Gott, er will Gottes Antwort, sein Wohlgefallen und akzeptiert werden bei Gott und trotzdem in seinem Herzen sagt er, nein, das mache ich nicht, ich gehorche nicht. Bekannte Kain Gott seine Sünde? Nein. Er bekannte sie nicht. Auch obwohl Gott ihm die Sünde aufdeckt, er bekennt sie nicht. Jetzt frage ich, glaubte Kain Gott? Die Antwort ist nein. Obwohl er gläubig war, glaubte er Gott nicht. Das ist Hebräer 11. Das ist der lebendige Glaube. Im Gegensatz zu den toten Glauben. Der den Menschen lässt, wie er ist. Da findet keine Verwandlung oder Veränderung in seinem Herzen statt. Kain ist der Prototyp eines religiösen Menschen. Und der religiöse Mensch ist der unerlöste Mensch, der in seinem Fleisch eben religiös ist. Das Fleisch ist religiös. Das heißt, unser unerlöstes Wesen ist sehr religiös. Der Mensch weiß, hat ein Wissen um Gott. Jeder Mensch ahnt es oder weiß es oder glaubt daran, dass irgendwie es gibt einen Gott,
Es gibt verschiedene Religionen und Antworten darauf, wie und was er ist, aber das haben wir gleich. Und was macht der religiöse Mensch? Was machen wir? Denken wir jetzt nicht, das ist ein anderer Menschentyp, ich bin glücklicherweise nicht so. Wir sind alle so, das steckt in uns, das ist unsere Natur. Nämlich, was hat Kain gemacht? Er wollte mit Gott eine Art Geschäft abschließen. Schau mal, Gott, ich gebe dir diese Früchte von meinem Feld. Und im Kinderbibel ist immer so ein kleiner Altar mit so ein paar Früchtchen oben drauf. Ich kann mir eher vorstellen, dass er einen riesen Altar hatte, mindestens dreimal so groß wie Abels Altar. Und dann das Allerfeinste und das Allerbeste, wie ein Festessen da drauf geschmückt und so weiter, würde mich nicht überraschen. Ich weiß es nicht, aber es würde mich nicht überraschen. Das wäre ganz typisch. Und dann richtig eins drauflegen. Vom Besten, das gehört Gott. Und so, durch die eigene Frömmigkeit, will Kain Gott wohlgefallen. Er will sich selbst retten. Und das ist das Grundthema von unserem natürlichen Menschen. Wir retten uns selbst. Ich gehe meinen Weg zu Gott. Meine eigene Frömmigkeit, die muss doch Gott sehen. Das muss doch Gott akzeptieren, dass ich an ihn glaube, dass ich all das für ihn tue. Das muss doch gut sein in seinen Augen. Und dass Gott dann sagt, nein, das kränkt Kain ohne Ende. Wie kann Gott das ablehnen? Was will er denn noch sonst von mir? Er ist blind für seine Rebellion gegen Gott. Religiöse Menschen, wir sind religiös, wir fallen dadurch auf, dass wir gegen Gott rebellieren und es nicht einmal merken. In unserem Gewissen ist er kein taub und will nicht auf Gott hören. So heißt es im 1. Johannes Kapitel 3, sagt der Apostel, wir sollen untereinander lieben, nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Das ist Kain. Der erste Mord in der Menschheitsgeschichte war religiös motiviert. Im Vordergrund steht nicht Bruder gegen Bruder, sondern Bruder gegen Gott. Gegen ihn richtet sich der Zorn. Und Abel ist leider zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Und er bekommt den Zorn seines Bruders ab. Kain steht im Widerspruch zum Evangelium. Es geht ihm nicht darum, dass er seine Sünde erkennt und nun durch das Hören des Wortes Gottes merkt, Gott hilft mir ja. Er zeigt mir einen Weg, wie ich Frieden mit ihm haben kann. Sondern er lehnt das ab und bringt seinen Bruder um. Und so hat man Jesus umgebracht. Seine eigenen Volksgenossen, seine eigenen Brüder schrien, kreuziget ihn. Wir wollen ihn nicht haben. Da muss man sich selbst erkennen in diesem Treiben. Naja, Abel, gehen wir nochmal zu Abel. Wir haben lange über Kain gesprochen. Abel, sprich du zu mir. Was ist dein Anliegen? Schauen wir mal Römer Kapitel 10. Haben wir noch Zeit? In Römer Kapitel 10 lesen wir Folgendes. Wir haben gemerkt, zwischen der Religion und dem Glauben steht ein Zwiespalt, ein Kampf. Die sind nicht gleich, die stehen auf zwei verschiedenen Seiten. Und Paulus sagt in Römer 10, Vers 1, liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für Israel, dass sie gerettet werden. Ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie eifern um Gott, aber mit Unverstand. Das ist Kain. Er eiferte um Gott, aber nicht auf Gottes Weg. Denn, sagt er, sie erkennen die Gerechtigkeit nicht an, die Gottes ist, sondern trachten, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Kain wollte seine Gerechtigkeit aufrichten. Das tue ich für Gott. Und das muss Gott doch akzeptieren. Das muss mich vor Gott gerecht machen. Er muss mein Opfer doch annehmen. Und Gott sagt, ich muss überhaupt nichts. Ich kann dein Opfer nicht annehmen. Du kannst nicht zu mir kommen zu deinen Bedingungen. Du musst zu mir kommen zu meinen Bedingungen. Und die lesen wir dann in Vers 4. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Aha. Wer an ihn, das ist Abel. Da spricht Abel zu uns. Weil er glaubte, haben wir doch gelesen, Hebräer 11, hat Gott sein Opfer angenommen. Siehe, das ist Gottes Lamm, welcher meine Sünde trägt. In diesem ist Abel doch ein Prophet gewesen. Schau mal, auch wenn wir jetzt kein Wort von ihm wissen, kein Wort überliefert wurde, aber manchmal reden oder spricht ein Handeln lauter als Worte. Und in seinem Handeln sehen wir das Evangelium vor unseren Augen. Abel hat uns von Anfang an der Menschheit gezeigt, wie man zu Gott kommen muss, wie man Frieden mit Gott haben kann. Und dass es nicht ist, so ist, dass ich meine Gerechtigkeit aufrichte und mich selbst erlösen will vor Gott. Gott sagt, nein, das ging damals nicht und das geht heute nicht. Und deshalb, sagt der Hebräerbrief, müssen wir heute die Stimme von Abel hören. Das ist die Stimme des Evangeliums. Abel spricht zu uns, indem er zeigt, dass ein Opfer, Lamm, notwendig ist, das meine Sünde trägt. Ich kann mich selbst nicht erretten, sondern Christus errettet mich dadurch, dass er sein Leben und sein Blut für mich geopfert hat. Das ist Abel, der zu uns spricht. Welches Opfer nimmt nun Gott an? Hebräer 11, lesen wir noch einmal Vers 4. Durch Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Naja, in den modernen Auslegungen lese ich dann immer diesen Gedanken. Da heißt es dann sehr oft, es ging ja gar nicht darum, was Abel opferte. Das war nicht das Thema, sondern dass er es im Glauben tat. Deshalb hat Gott sein Opfer angenommen. Hätte er auch Früchte opfern können, aber Kain glaubte nicht und Abel glaubte und deshalb hat Gott sein Opfer angenommen. Dem widerspreche ich. Ich glaube nicht, dass das ist, was es hier steht. Es ist nämlich nicht egal, was ich opfere. Hauptsache, meine Motivation stimmt oder ich tue es im Glauben. Das würde uns eine schöne Ausrede sein. Wenn ich tue, was ich auch immer tue, wenn ich es nur in Liebe vor Jesus tue, dann muss es doch gut sein. Nein, das muss gar nicht sein. Weil Abel glaubte, deshalb hat er das Lamm geopfert. Es ist nicht egal, was man opfert. Im Hebräerbrief lesen wir in Kapitel 9, Vers 7, niemals opferte der Hohepriester ohne Blut für die unwissentlich begangenen Sünden, die eigenen und die des Volkes. Niemals. Und in Vers 22 kommt jetzt das Prinzip. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Weil ohne das Kreuz von Golgatha es keine Vergebung gibt. Und das galt für den Abel genauso wie für uns. In diesem ist die Bibel, die Botschaft wie eine rote Linie durch die ganze Bibel hindurch. Also es ist nicht egal. Es war auch nicht für Noah egal, dass er 7 reine Tiere opferte. Woher hat er das gewusst, was ein reines Tier ist und was nicht? Tja, das hat ihn Gott geoffenbart. Und er lebte Jahrhunderte vor Mose. Also sagen wir, wollen doch nicht sagen, er hätte auch 7 Wassermelonen mitnehmen können auf der Arche und nachher opfern können vor Gott. Nein, Gott anerkennt nicht irgendein Opfer, was mir gerade einfällt, was ich opfern will. Gott nimmt mich nicht an zu meinen Bedingungen, das funktioniert nicht. Sondern wenn ich zu Gott komme, gibt es den schmalen Weg, die enge Pforte, die heißt Christus. Und Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Das ist Abel. So spricht Abel. Das ist seine Botschaft. Hier ist das Lamm, Gott. Und das opfere ich dir, weil ich dir glaube, dass du dadurch meine Sünde wegnimmst und mir den Weg zu Gott öffnest. Nun, kommen wir zum Schluss. Wie wollen wir es auslegen mit dem Abel? Abel war der brave Junge und Kain war der Unerzogene. Ist das das Ergebnis? Also ich glaube, wenn wir Abel aus dem Grab holen könnten, wir wissen ja nicht, wo er begraben ist, und ihn fragen würden, würde es mir nicht überraschen, wenn Abel und sagen, nee, also der gute, brave Junge, das bin ich nicht. Ich bin nicht besser als Kain. Gott hat mein Opfer nicht angenommen, weil ich besser bin. Gott hat mich angenommen, weil ich ihm geglaubt habe. Und deshalb habe ich Frieden mit Gott gefunden. Denn ich bin sündig in allen meinen Wegen, in Sünde geboren. Und ich sage euch, es hat nur eine Hoffnung für mich gegeben. Und das war das Lamm. Und dann würden wir ihm doch zustimmen, den Abel, und sagen, ja, Abel, es ist genauso wie bei uns. Wir haben ein Lamm, Jesus Christus, den wir glauben, und der nimmt unsere Sünde weg. Und er schafft uns Frieden mit ihm, mit Gott. Wenn wir weiterlesen, Hebräer Kapitel 12, Vers 24, lesen wir diesen Satz. Und wir sind gekommen zu den Mittler eines neuen Bundes, nämlich zu Jesus und zum Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Warum redet das Blut Jesu besser als Abel? Weil er das erfüllt hat, was Abel prophezeite. Was im Aufschauen auf den Herrn im Alten Testament vorgelebt wurde, das ist in Christus Jesus erfüllt. Redet Abel zu uns noch heute? Redet er zu dir? Kannst du diese Botschaft annehmen und sagen, ja, Abel, ich stimme mit dir überein. Du hast im Glauben gehandelt, ich will davon lernen. Wenn wir das Grab von Abel finden sollten, könnten, was würden wir auf seinen Grabstein schreiben? Vielleicht würden wir schreiben, hier liegt Abel, erschlagen von seinem Bruder Kain. So denken wir, wenn wir über Abel denken, sofort an Kain, und Abel ist erschlagen worden. Und damit hätte ja Kain gesiegt. Abel würde immer im Schatten seines Bruders und seines Mordes bleiben. Und das wäre es. Ein Opfer von einem Verbrechen. Abel wäre es sicherlich viel lieber, wenn wir auf seinen Grabstein schreiben würden, hier ruht Abel, er glaubte dem Lamm Gottes und fand Frieden mit Gott. Das war sein Leben. Das war sein Zeugnis. Das konnte Kain nicht umbringen, auch wenn er ihn erschlagen hat. Aber das Zeugnis hat Gott bewahrt bis zu diesem heutigen Tag. Und damit bekennt sich Gott zu Abel und sagt, ja, damals habe ich dein Opfer angenommen und bis heute, im Jahre 2019, stehe ich dazu, Abel, dieses Opfer, das hat mir gefallen, das habe ich angenommen. Und ich möchte, dass alle Leute, auch in Deutschland, auch in Steinen, diese Botschaft hören, dass Abel auch heute noch in dieser Klarheit zu uns redet. Und wir in dieser Klarheit des Evangeliums verkündigen. Gott segne uns. Amen.